Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Katrin Passig, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Katrin Passig wird im Juni 1970 in Niederbayern geboren. Die internetaffine Zuhörerschaft kennt sie als Autorin der Blogs Riesenmaschine und Techniktagebuch sowie als Betreiberin des Zufall-Shirt-Shops. Ihre Texte veröffentlicht Passig auch in Form von launig betitelten Sachbüchern wie Lexikon des Unwissens oder Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin. Gern schreibt sie zusammen mit Kollegen wie Sascha Lobo oder Alex Scholz. 2007 erscheint mit Strübel und Passig ein Buch mit Texten der legendären Taz-Kolumne Strübel und Passig.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag von 10 bis 12 zu hören auf diesem Kanal. Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr und danach das alles als Sounddatei nachzuhören im Internet, dann allerdings ohne Musik. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich heute auf Katrin Passig. Herzlich willkommen, Katrin. Ich weiß, du bist ein bisschen erkältet, es wird anstrengend. Aber es geht vielen im Moment so, oder? Alles ist so am Rumröcheln.
Ja, es gibt zwei große Erkältungswellen im Jahr. Die eine ist im September, die andere ist jetzt. Also wir sind da alle in guter Gesellschaft.
Recherchierst du sowas dann?
Ich habe das fürs Unwissenslexikon damals recherchiert, weil da gibt es einen Eintrag Erkältung, was man alles über Erkältung nicht weiß.
Okay.
Allerdings ist das Buch 2006 erschienen und vielleicht weiß man inzwischen ein bisschen mehr über Erkältung.
Das ist ja erstaunlich, wie viel Medizin zum Beispiel nicht weiß. Also das erkennt man ja immer erst, wenn man damit irgendwie so ein bisschen zu tun hat, was meistens ja keine tolle Situation ist.
Wir hatten eine kurze Liste von Krankheiten für das Buch, über die man Dinge nicht weiß. Die wurde dann immer länger und irgendwann hat sich rausgestellt, man weiß eigentlich über alle Krankheiten viel zu wenig, außer Beinbruch. Da gibt es irgendwie so einen klaren Kausalzusammenhang. Okay. Man fällt wo drüber, das Bein ist kaputt, man macht Gips drumherum, es wird wieder heil. Aber bei allem anderen ist es ein bisschen komplizierter.
Du bezeichnest dich selbst gerne du bist Autorin und bezeichnest dich aber auch als Sachenausdenkerin, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und man weiß dann bei dir, wenn man sich mit dir unterhält, gar nicht, wo man anfangen soll. Es gibt immer so viele hübsche und tolle und spannende Projekte, die du machst, finde ich. Deswegen haben wir auch gedacht, wir laden dich mal ein. Und du kannst dir mal kurz einen Überblick geben, was sind die Sachen, an denen du aktuell arbeitest oder die du aktuell ausgedacht hast?
Ganz so aktuell ist das jetzt auch wieder nicht, aber mein Hauptprokrastinationsgebiet im Moment ist das Techniktagebuch. Das ist jetzt gerade ein Jahr alt geworden.
Und das machst du aber nicht alleine?
Nee, das hat inzwischen über 100 Co-Autoren.
Über 100 schon?
Ja.
Echt?
Also feste, die so regelmäßig oder jedenfalls, also mehr als drei Beiträge geschrieben haben, sind das sowas wie 40 ungefähr. Und mit aber allen Gastautoren und Autorinnen über 100.
Und das Techniktagebuch ist nach wie vor ein Tumblr-Blog, ne? Also basiert auf Tumblr, das ist eine technische Plattform, aber das ist ja total egal. Und
ist nicht ganz egal.
Weil?
Solche Projekte haben ja immer eine bestimmte Lebensdauer. Irgendwann hören sie dann wieder auf zu funktionieren. Mhm. Und das passiert etwas schneller, wenn es da so ein Nadelöhr in Form von einer Person gibt, der zum Beispiel die Domain gehört oder die das Ding selber hostet oder sowas. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass man dadurch, dass es also noch nicht mal eine Domain dazu gibt, die mir gehört, sondern dass einfach nur bei Tumblr läuft und alle anderen auch Admins sind, zumindest ein kleines bisschen langlebiger sein wird.
Ist das so ein bisschen Selbstschutz, weil du weißt, dass Projekte eine bestimmte Lebensdauer nur haben, wenn man sie alleine macht? Oder?
Das ist ein bisschen Selbstschutz, weil ich weiß, dass mein Enthusiasmus so nach 2 bis 3 Jahren in der Regel erlahmt. Aber generell ist es schwierig, wenn man Dinge mit anderen Leuten zusammen macht, dass die... Ja, entweder, also oft zerstreitet man sich oder noch öfter wahrscheinlich... ist das, was dann nach ein paar Jahren übrig bleibt, nur noch so eine Art trockene, raschelnde Hülse des ursprünglichen Dings. Aber weil halt, keine Ahnung, Geld drin steckt oder aus welchen Gründen auch immer, macht man es trotzdem noch 10 Jahre weiter.
Was beim Techniktagebuch jetzt nicht passieren kann, wobei es gibt jetzt ein Buch, ne?
Es gibt ein Buch, ja, und wir haben auch schon 21 Euro bei Amazon damit eingenommen. Wie viel wir bei SoBooks damit eingenommen haben, wo es auch verkauft wird, weiß ich nicht, da habe ich noch keine Zahlen.
Aha, da wird wohl nicht monatlich abgerechnet, oder was?
Ja. Nee, Moment, es ist ja noch gar keinen ganzen Monat her.
Also okay, nein, dann.
Vielleicht wird monatlich abgerechnet.
War auch Spaß. SoBooks-Projekt von Sascha Lobo unter anderem, mit dem du auch viel zu tun hattest, wie auch immer. Weiß ich gar nicht, was da der aktuelle Stand ist, aber im Moment gibt es keine gemeinsamen Projekte.
Ja, wir haben halt jetzt das Buch dabei, So Books, okay, gemacht, wenn du das als gemeinsames Projekt zählen
kann man so
willst.
Sehen.
Und ab und zu lege ich die, ab und zu trage ich die abgelegten Vortragseinladungen von Sascha auf.
Gibt es wahrscheinlich eine Menge.
Ja, weil er so teuer ist.
Es gibt, bevor wir können auch mal erklären, was SoBooks ist, wenn du magst, weil da sollte man vielleicht dann doch lieber nochmal Sascha einladen, aber lass uns doch erst nochmal erklären, was das Techniktagebuch ist, für die, die es nicht kennen.
Im Techniktagebuch geht es, also der Ausgangspunkt war so ein bisschen ein Gespräch, in dem ich gesagt habe, man müsste eigentlich regelmäßig aufschreiben, wie man so bestimmte technische Dinge im Alltag jetzt gerade löst und warum man das so macht, weil man das ja sonst sofort wieder vergisst. Also alle Dinge, die irgendwie mit, keine Ahnung, mit deinem Browser von vor 5 Jahren zu tun haben, mhm, oder so, die sind doch spurlos weg. Es ist ganz schwer, sich daran zu erinnern. Mhm. Und das ist aber eigentlich total interessant. Ich wusste auch, bevor wir angefangen haben, das aufzuschreiben, nicht, wie interessant das werden würde und dass es dann doch auch auf eine Art wieder ganz nah an einem klassischen Tagebuch ist, weil halt an diesen ganzen technischen Alltagsvorgängen auch ganz viel Persönliches dranhängt. Also es ist in ganz vieler Hinsicht eigentlich spannender, als ich ursprünglich dachte. Ich dachte, es ist so, man dokumentiert so ein bisschen langweilig vor sich hin, damit eben nicht das passiert, was letztes Jahr irgendeinem Autor passiert ist, mhm, der einen Roman veröffentlicht hat, in dem dann Anfang der 90er alle Leute Handys hatten. Ich habe das Buch nicht gelesen, vielleicht war es Absicht.
Okay. Aber es hat schon auch oft, nimmt es dann, nehmen diese Geschichten schon auch absurde Formen an, weil es auch mit dem, zumindest teilweise auch mit dem Kampf mit der Technik zu tun hat, oder?
Ja, aber es ist halt eigentlich, also es ist weder so ein reines Nostalgie, so wisst ihr noch damals, mhm, Pong-Blog, noch so ein reines, nee, Ärger mit dem Kundensupport-Blog. Es geht schon auch zu einem Großteil um Dinge, die weder besonders dramatisch noch besonders ärgerlich sind, sondern einfach halt nur gerade, mhm, so sind.
Und vor allen Dingen geschrieben von Menschen, die sich eigentlich, also die jetzt nicht, es geht nicht darum zu sagen, ich weiß nicht, wie so ein Smartphone funktioniert und scheitere daran oder so, sondern das sind schon auch häufig Sachen geschrieben von Menschen, die grundsätzlich Bescheid wissen und die dann aber doch, naja,
ist schön, dass du das sagst, weil ich war hier schon mal, um eben über das Techniktagebuch zu reden, vor einem halben Jahr oder so, und da ging es gerade darum, dass ich glaube, es war der Moderator, der uns das mitgeteilt hat, dass, aber genau weiß ich es jetzt nicht mehr, dass die Redaktion von Golem der Meinung ist, wir wären einfach alle nur zu inkompetent im Umgang mit der Technik.
Ach so, okay.
Dass daraus diese ganzen Beiträge entspringen, das glaube ich aber nicht. Ich meine,
nee, das
ein paar von den Leuten sind ja hauptberufliche Softwareentwickler und, mhm, Technikjournalisten und so. Also ich glaube nicht, dass es daran liegt.
Wir reden noch über andere Projekte, die du dir ausgedacht hast und die du betreibst im Lauf dieser Sendung. Und wir hören natürlich auch Musik. So ein bisschen bleiben wir noch beim Techniktagebuch, denn Katrin Passig ist im Studio und das Techniktagebuch mit inzwischen um die 100 Autorinnen und Autoren hat dann ab und zu auch mit Musik zu tun, weswegen wir gleich ein Stück von Katrin mitgebrachtes Stück hören werden. Aber es ging auch um Velvet Underground oder irgendwie sowas, ne?
Soll ich?
Ja, erzähl.
Ja, ich habe im Techniktagebuch, also die Millionen unserer Leser da draußen wissen das natürlich längst. Ich erkläre es jetzt für die drei, die das Techniktagebuch noch nicht lesen. Mhm. Ich habe aufgeschrieben, wie so meine CD-Geschichte verlaufen ist. Und zwar hatte ich um 1990 rum keine Lust mehr, auf der Kassette immer wieder zu der Stelle zurückzuspulen, wo Sweet Nothing von Velvet Underground drauf war. Und habe deshalb gedacht, so jetzt kaufe ich mir auch mal so einen CD-Player und habe mir dann einen Discman gekauft, den auch 10 Jahre lang benutzt. Und den Mittelteil der Geschichte lasse ich jetzt weg. Die letzte CD, die ich dann gekauft habe, war All Across the Dial von Tarwater. Die kannte ich via Last.fm. Mhm. Und das war 2007, glaube ich, als ich die gekauft habe. Und das trägt im Techniktagebuch das Tag, also ist alles so ein bisschen verschlagwortet, letztes Mal, weil ich glaube nicht, dass ich nochmal eine CD kaufen werde. Zumindest, mhm, habe ich seit 2007 keine gekauft. Inzwischen habe ich auch gar kein Gerät mehr, mit dem ich sie abspielen könnte.
Woher weißt du, dass du 2007 die letzte CD gekauft
Amazon
hast?
Amazon Bestellbestätigung.
Ah, okay. Also, okay, alles klar, gut. Dann kann man es nachvollziehen. Ich war gerade sehr beeindruckt, weil ich wüsste gar nicht, wann ich meine letzte CD gekauft habe.
Man kann erstaunlich viel nachvollziehen, vor allem wenn man ein weitgehend schriftliches Sozialleben führt und nur bei Amazon einkauft und so, dann hat man eigentlich von fast allem irgendwelche Belege.
Das stimmt.
Dann habe ich das aufgeschrieben und ich habe es deshalb aufgeschrieben, genau weil ich gerade dabei war, Last.fm zu hören und da lief eben dieser Velvet Underground Song. Dann dachte ich, ich schreibe das jetzt mal auf und gerade als ich fertig war mit dem Aufschreiben des Beitrags, war Last.fm, das ja so zufällig einem Dinge vorspielt, bei All Across the Dial angekommen, was ich sehr schön und passend fand.
Das stimmt, dann hören wir das jetzt erstmal, okay? Tarwater, Across the Dial. So, Technik-Tagebuch ist eine dieser vielen Projekte von Katrin und anderen, die ihr euch angucken solltet. Was ich aber auch eine sehr schöne Idee ist, die ist schon ein bisschen älter und ist schon etwas länger online, ist das Zufallsshirt von dir.
Ja, das Zufallsshirt leidet jetzt ein bisschen.
Oh,
ich habe eigentlich, ich habe immer nur Zeit für ein großes Prokrastinationsgebiet, wo ich so richtig am Tag mehrere Stunden reinstecke. Und das ist halt jetzt leider nicht mehr das Zufallsshirt, weshalb es gar keine neuen Motivsorten mehr gibt im Moment.
Aber du kannst mal kurz erklären, wie es eigentlich funktioniert.
Man kann es ja benutzen. Eigentlich, ja klar, es ist angenehmerweise weitgehend unabhängig von mir. Also solange jetzt nicht irgendwas kaputt geht, wird das so weiterlaufen in alle Ewigkeit. Das ist ein T-Shirt-Shop im Web, wo man sich T-Shirts angucken kann mit Zufallstext und Zufallsbildern drauf und dann findet man das entweder gut und kann beschließen, das zu kaufen. Dann wird es von Spreadshirt in Leipzig gedruckt und zugeschickt und mit einer Rechnung versehen und ich kriege meinen Anteil davon. Oder aber man findet es scheußlich und klickt es weg, dann kommt es nie wieder.
Und das ist tatsächlich so, dass man doch sehr überrascht davon ist, wenn man davor sitzt und da immer wieder so ein Reload oder neues Shirt generieren klickt, was auch immer da steht, weiß ich jetzt gerade nicht. Wie viel von diesen zufällig erstellten Sprüchen plötzlich scheinbar einen Sinn ergeben.
Also vor allem in der Kombination mit dem Bild finde ich es auch oft schwer. Ich muss mir dann selber immer sagen, nein, das ist jetzt nicht die Maschine, die gerade ein Bewusstsein entwickelt und findet, das Bild passt gut zum Text, sondern es ist Zufall. Man neigt dann doch sehr stark dazu, auch in den Zufall irgendeine Bedeutung reinzulesen.
Hätte das vor 20 Jahren auch schon funktioniert? Also ich meine jetzt nicht technisch, sondern inhaltlich. Oder ist es nicht ein Zeichen der Zeit, dass wir da so viel reininterpretieren, weil so diese ganze Hipster-Generation und die Start-up-Generation und so viel Dinge entwickelt hat, so viel Sätze entwickelt hat, die eigentlich Sinn ergeben sollen, aber dann wieder keinen ergeben, sodass das Umgekehrte auch funktioniert?
Nee, ich glaube nicht. Also es ist schade, dass du nicht nach der Technik gefragt hast, weil das nämlich auch ein interessanter Aspekt
Kann
ist.
Ich noch machen.
Aber
Machen gleich.
Ich verwende da auch viel Satzstrukturen oder Vorlagen aus Texten, die viel älter sind als 20 Jahre und nichts mit Hipstern und Startups zu tun haben.
Und jetzt interessiert mich die Technik dahinter.
Also das gibt es seit 2011 und kurze Zeit vorher wäre es aus verschiedenen Gründen noch nicht gegangen. Zum einen, weil erstmal Spreadshirt eine Programmierschnittstelle einführen musste. Ich lade die Sachen ja nicht von Hand hoch, die gibt's alle nur ein einziges Mal, das muss automatisch passieren. Das ging einfach im Jahr davor, glaube ich, noch nicht. Und es gibt auch noch nicht so viele Anbieter, die sowas haben. Also generell finde ich das eigentlich sehr schade, dass so mittelständische Unternehmen, die was mit Gegenständen zu tun haben, dass das so selten vorkommt, dass die sich Mühe geben, ihre gesamten Produktionsabläufe eben so zu formalisieren, dass du eben nicht hingehen musst und dem Schreiner erklären musst, ja, ich will einen Tisch, der ist ungefähr so und so, sondern dass man das quasi ohne Beratungsgespräch machen kann. Hat andere Nachteile. Aber dafür kann man dann halt auch Sachen machen, die vorher gar nicht gegangen wären, wie das Zufallsshirt. Und das wäre auch nicht gegangen, weil es erst seit relativ kurzer Zeit Vektorgrafiken gibt, die in der Public Domain sind, also die man für alles Mögliche, auch kommerzielle Dinge verwenden darf, in relativ großer Auswahl und mit zum Teil ganz hübschen Motiven. Früher gab es ja nur diese ganz scheußlichen Clip-Arts.
So Bitmap-Grafiken.
Ja, es waren schon auch Vektorgrafiken damals, aber sie waren einfach selten und sehr hässlich und inzwischen gibt es da schon auch vieles, was gut aussieht. Stehen wir aber auch erst so ziemlich am Anfang, das ist auch nicht älter als vielleicht 6-7 Jahre die Entwicklung.
Wenn du sagst, da gibt es eine Programmierschnittstelle, bedeutet das auch, dass du das selber programmiert hast? was
ja,
da passiert.
Ja, das Backend, ja, das Frontend gibt es mehr oder weniger fertig von Spreadshirt. Das ist so ein, das haben die so als so einen JavaScript-Prototypen, damit man sieht, was man machen kann, mit ihrer Programmierschnittstelle zur Verfügung gestellt. Und ich verstehe recht wenig von JavaScript und bin dann halt mit einem Hammer dran gegangen und habe an ein paar Stellen das irgendwie so mühselig zurechtgedengelt und dann ein eigenes Backend dran geschrieben.
Von welchen Programmiersprachen verstehst du denn am meisten?
Es ist schön, dass du im Plural sprichst.
Naja, es gibt ja viele.
Ja, schon. Aber nicht viele, die ich kann. Ich komme einigermaßen zurecht mit PHP. Ich nehme mir seit ungefähr 10 Jahren vor, endlich mal was mit Python zu machen. Aber wenn ich dann mal was mache, dann habe ich es eilig. Dann will ich schnell Ergebnisse sehen und nicht erst rausfinden, wie das in einer anderen Sprache ginge. Und ich habe jetzt zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder was mit Perl gemacht. Festgestellt, dass ich alles vergessen hatte.
Das heißt, wie lange programmierst du schon oder wie lange beschäftigst du dich mit Programmiersprachen?
Also wenn man den Basic-Kurs im Jugendzentrum mit reinrechnet, dann sind es 30 Jahre. Davon habe ich aber die ersten 15 eigentlich nichts gemacht.
Okay, und interessiert dich das überhaupt? Also mich fasziniert das ja auch, aber ich muss sagen, ich kriege den Hintern nicht hoch, da irgendwie über das Basic, HTML und CSS und so, zum Beispiel PHP, was man als jemand, der auch einen Blog betreibt, der ständig sieht vor sich, wenn man irgendwo in Code reingeht oder so und so eine grobe Ahnung hat, was da passiert. Aber ich muss zugeben, dass meine Motivation, das wirklich selber zu lernen, gering ist, weil ich denke, es gibt so viele Leute, die das wirklich gut können.
Aber es gibt halt, manchmal willst du halt was machen, da kannst du nicht jemanden anderen damit beauftragen. Also das Zufallsshirt, da habe ich halt am Anfang ungefähr 3 Monate nur mit der Programmierung eigentlich Vollzeit zugebracht. Wenn ich da jemanden dafür hätte bezahlen müssen, hätte ich es nicht gemacht, weil für so ein Spaßprojekt dann gleich mal irgendwie zigtausende ausgeben, geht ja nicht.
Aber der hätte es vielleicht in 2 Wochen geschafft.
Ja, kann sein, aber das wäre mir immer noch zu teuer gewesen, weil es war ja eben nur so was, ein Spaßprojekt. Das, ich habe damit schon Geld verdient über die Jahre, aber dafür habe ich es ja nicht gemacht. Ich wollte das ja.
Du bezeichnest ja auch jetzt die beiden Projekte, über die wir gesprochen haben bisher, bezeichnest du ja auch als Prokrastinationsprojekte.
Ja, die entstehen immer in Zeiten, in denen ich eigentlich ganz besonders dringend was anderes machen müsste, zum Beispiel ein Buch schreiben.
Okay. Schreibst du im Moment?
Nein, aber ich müsste.
Aber du müsstest, okay. Aber du kannst auch noch nicht sagen, woran?
Doch, kann ich. Aber es ist so ein blödes, also ein Buch braucht eigentlich für mich jedenfalls eine Deadline, eine relativ klare Deadline, wo einem der Verleger glaubhaft versichert, dass der Verlag zugrunde geht, wenn man nicht bis spätestens 4 Wochen nach diesem Termin geliefert hat. Und das Aktuelle hat eben leider gar keine Deadline jetzt.
Worum wird es da gehen?
Da wird es um die Entstehung von Politik aus dem Urschlamm in Internet-Communities gehen. Ich finde es schade, dass wenn über Politik und das Internet geredet wird, dass es dann immer nur darum geht, was macht die FDP eigentlich bei Facebook. Das finde ich das Uninteressanteste dran. Aber jede Internet-Community, die größer ist als, keine Ahnung, vielleicht 30 Leute, muss sich früher oder später irgendeine Art Regelwerk geben. Wer darf was? Wie wird was geregelt und gelöst? Und wer ist überhaupt stimmberechtigt von denen, die irgendwie an diesem Projekt beteiligt sind? Wie funktioniert so eine Abstimmung? Und da gibt es also vieles, was es in der Politik in der Welt da draußen gibt es halt auch da zum Beispiel die Frage nach den Bürgerrechten. Bei Slashdot ist es, soweit ich weiß, so, dass du mitbestimmen darfst, wenn du dich im letzten halben Jahr so und so oft eingeloggt hast. Also das Äquivalent eigentlich zu den Staatsbürgerrechten anderswo. Und das gibt es an vielen Stellen, gibt es so Parallelen. Und diese ganzen kleinen Communities erfinden halt immer wieder was neu. Zum Teil einfach das Rad neu. Zum Teil sind es einfach schlechtere Versionen von schon erprobten politischen Systemen. Aber zum Teil haben sie auch einfach ganz neue Ideen.
Katrin Passig ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Und wir haben gerade über ein aktuelles Buchprojekt geredet, das so sich mit der Entstehung von Politik, nee, stimmt nicht, mit der Politik auch kleinerer Online-Communities beschäftigt.
Ja, also mit deren hausgemachter interner Politik.
Du hast gesagt, gibt es dann viel, oftmals entstehen da Regeln die eine schlechtere Version dessen sind, was man schon kennt. Aber es gibt ja sicher auch Fälle, wo man sagt, aha, interessant, das ließe sich zum Beispiel auch auf den Rest der Welt übertragen und würde tatsächlich Vorteile bringen, oder?
Also anfangs dachte ich sowieso, dass es so ist. Ich dachte, das geht so viel schneller als draußen. Ich meine, es entsteht ja selten mal ein neues Land, so wie Amerika, dass sich dann neue Gesetze gibt. Aber im Netz entstehen halt täglich irgendwelche neuen Communities, die wieder neue Lösungen für diese Probleme finden müssen. Und darum dachte ich, man kann das als so eine Art Labor betrachten, aus dem dann sicher auch irgendwas Tolles hervorgebracht wird, was man dann in der richtigen Politik übernehmen könnte. Je länger ich drüber lese, desto mehr komme ich eigentlich zu dem Schluss, dass es umgekehrt ist, dass man in der realen Politik, real ist eigentlich ein Wort, das ich ungern verwende für diese Abgrenzung, das ist totaler Quatsch in dem Zusammenhang. Mhm. Aber so in der klassischen Politik weiß man halt auch, weil es sowas wie Politikwissenschaft an Universitäten gibt, von einigen Dingen schon relativ genau, wie gut oder schlecht sie funktionieren. Und das wird aber alles in den Communities nochmal neu und von vorne erfunden. Und dann stellt sich halt wieder raus, es funktioniert nicht.
Wo ist denn deine eigene Haltung dabei? Oder hast du da überhaupt eine eigene Haltung zu? Also es gab ja in den letzten Jahren auch durch die Piraten und so viel Diskussionen um mehr Bürgerbeteiligung, Liquid Democracy, diese ganzen Stichworte, die sich ja wahrscheinlich dann auch in so einem Buch zumindest Erwähnung finden, gehe ich mal von aus. Hast du deine eigene Haltung entwickelt? Sagst du irgendwie, nö, so das Grundprinzip unserer jetzt existierenden Demokratie scheint schon ganz okay und gesund zu sein, braucht hier und da vielleicht ein paar Stellschrauben, oder sagst du, das kann man alles noch ganz anders machen? Was ist deine eigene Haltung, wenn du dich jetzt mit diesen Themen beschäftigst? Stellst du fest, dass die klassische Politik oder die Form der Demokratie, die wir hier leben und die hier ausgeübt wird, dass die im Grunde schon okay ist und vielleicht ab und zu so ein paar Stellschrauben vertragen kann? Oder stellst du fest, dass durch diese ganzen Schlagwörter der letzten Jahre, Liquid Democracy, mehr Bürgerbeteiligung und so, dass da wirklich noch eine Menge zu tun ist?
Also sagen wir so, ich habe mehr Respekt gekriegt vor den halbwegs funktionierenden Systemen. Es ist schwer genug, schon ein System hinzukriegen, das so einigermaßen funktioniert. Und ich bin etwas skeptischer als früher, was so Vereinfachungsbestrebungen angeht. Demokratie muss einfacher werden oder die Steuererklärung muss einfacher werden.
Ach echt, du stellst jetzt durch diese Arbeit fest, dass die Steuer schon zu Recht so kompliziert ist, oder?
Das ist nochmal ein bisschen anderes Thema, aber können wir auch gerne noch drüber reden. Also zum Beispiel das /dot-Mitbestimmungs- oder Moderationsverfahren ist eines der ältesten und auch komplexesten im Netz, weil im Unterschied zu anderen nämlich wirklich über die Jahre hinweg auch noch dran gearbeitet worden ist, während andere sich ja oft damit zufrieden geben, sich am Anfang mal irgendwas schlecht Funktionierendes zurechtzubasteln und dabei bleiben sie dann einfach ohne weitere Experimente. Und das wird oft kritisiert wegen seiner Komplexität.
Okay.
Und das ist noch nicht mal besonders komplex im Vergleich zu so einer parlamentarischen Demokratie.
Und du stellst aber dann schon fest, dass Vereinfachung dann trotzdem nicht funktioniert. Oder nicht immer funktioniert.
Sie ist auf jeden Fall viel schwieriger, als ich dachte, und ich bin mir inzwischen auch nicht mehr so sicher, ob sie so wünschenswert ist. Es gab vor 6-7 Jahren ungefähr hier auf der anderen Seite der Spree ein Politik-Barcamp, und ich weiß noch, dass ich da aufgestanden bin in einer Diskussion und gesagt habe, dass das waren eben auch Politiker und dann eben so Leute, komische Leute aus dem Internet, und die Politiker sagten, das muss alles so kompliziert sein, wie es ist, und dann bin ich eben aufgestanden und habe gesagt, das hat man über Computer vor 30 Jahren auch gesagt, das muss alles so wahnsinnig kompliziert sein, und jetzt haben wir Tablets, die kleine Kinder benutzen können, und das zeigt ja wohl, dass es nicht so kompliziert sein muss. Ich würde das jetzt wahrscheinlich nicht mehr mit dem gleichen Enthusiasmus vertreten.
Gibt es denn, du hast gesagt, es gibt keine Deadline, aber jetzt bin ich natürlich trotzdem neugierig und gespannt auf dieses Buch, wann ein Erscheinungstermin geplant ist.
Das kann noch ein bisschen dauern, ich habe noch nicht mal die halbe Einleitung fertig. Wo wir gerade im Radio drüber reden, ich würde gerne mit Leuten sprechen, die aus dem Inneren von irgendwelchen Netz-Communities berichten können. Das kann jetzt sonst was sein. Das kann eine große Open-Source-Community oder irgendein kleines Fantasy- und Rollenspielforum oder was auch immer sein. Hauptsache, es existiert schon eine Weile und die Leute haben irgendwas Interessantes darüber zu berichten, wie das intern so gehandhabt und gemanagt wird.
Ah, das ist doch ein schöner Aufruf jetzt.
Ich bin leicht googelbar und ich freue mich über jeden, der sich da meldet.
Genau, ansonsten, deine Seite ist ja auch einfach katrin.passig.de und da gibt es dann sämtliche Kontaktmöglichkeiten, über die wir vielleicht auch nochmal im Einzelnen reden werden, aber du hast ja Nee, Steuern, das braucht einen extra Take. Warte.
Katrin Passig lebt in Berlin, schreibt Bücher, Blogs, Artikel für Magazine und Zeitungen. Als Rednerin hält sie Vorträge über Themen wie Netzplagiate oder Prokrastination. 2005 besucht sie mit einer Freundin das Bachmann Literaturfestival. Das Ganze gefällt ihr so gut, dass sie sich hinsetzt und selbst eine Erzählung schreibt und prompt ein Jahr später gewinnt. Mit der Erzählung, sie befinden sich hier. Auf der Republika-Konferenz gibt sie schon mal Programmierworkshops für Null-Checker-Bunnies. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Katrin Passig.
So, jetzt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt, da aus allen. Katrin Passig erzählt etwas zum Thema Steuerrecht oder wie auch immer. Also, wir waren vorhin drauf gekommen, weil ich gesagt habe, du bist also der Meinung, dass die Komplexität des Steuerrechts zu Recht eine ist, weil vereinfachen, das wird's nicht bringen. Ich kenne mich ein bisschen damit aus, weil ich ab und zu die Situation habe, dass ich einem meiner Söhne Sachen erkläre. Plötzlich erkläre ich irgendwas mit Steuern. Also sowas, was ist eine Umsatzsteuer oder so. Tatsächlich kommen dann mal so Fragen, wie funktioniert denn das und so. Und merke dann immer, dass natürlich nach spätestens 20 Sekunden niemand mehr zuhört. Und ich auch nicht so richtig, muss ich zugeben. Also trotzdem, was hast du mit dem Thema zu tun? Außer dass du, wie wir alle, dich damit beschäftigen.
Ich bin mal von einem Schweizer Radio angerufen worden, an einem Freitag, ob ich nicht am Montag live was sagen könnte zum Thema Steuer, wegen des Prokrastinationsbuchs, das ich mal mit Sascha Lobo zusammengeschrieben habe, darüber, wie man Dinge geregelt kriegt, ohne einen Funken Selbstdisziplin. Und die Schweizer, die haben alle einen gemeinsamen Steuerabgabetermin. Und da müssen sie auch wirklich alle eine Steuererklärung machen, nicht so wie hier, wo die Festangestellten ja gar keine machen müssen. Da ist das ja optional. Und dann leiden die auch alle gemeinsam, was ich mir ganz schön vorstelle. Da ist man nicht so allein mit seinem Steuerproblem. Und man kann dann auch in der Schweiz, ist vorgesehen, dass Menschen so ein bisschen wenigstens prokrastinieren. Man kann sich dann eine Verlängerung geben lassen, aber dann müssen die Prokrastinierer alle zu einem zweiten, späteren Termin dann steuerfertig sein, offenbar. Und an diesem Wochenende habe ich dann unter dem Einfluss halluzinogener Substanzen versehentlich über die Schweiz nachgedacht. Man macht das ja nicht freiwillig, also man möchte ja eigentlich gerne über voll verchromte Einhörner oder sowas nachdenken. Und stattdessen erschien mir aber die Schweiz in einem grauen Hausmeisterkittel und erläuterte mir gefühlte 4 Stunden lang ihr Steuersystem. Und das war leider sehr einleuchtend. Und was die Schweiz sagte, war: Es ist wichtig, dass der Staat den Bürger spürt. Dass der Bürger den Staat spürt, meine ich. Soll ich nochmal ansetzen und du schneidest das?
Nee. Nö.
Okay. Der Staat ist ein mächtiges Ding und er macht ja mit diesem Geld auch so alles Mögliche, zum Beispiel Kampfflugzeuge kaufen und damit in fremden Ländern Unsinn anstellen. Und wenn das alles ungesehen passiert, also so wie das ja bei der, ich glaube, Quellensteuer heißt, das passiert, wo du noch nicht dieses Geld noch nicht mal selbst gehabt hast, bevor der Staat es dir wieder wegnimmt, dann ist dein Interesse auch überschaubar an diesem ganzen Vorgang der Besteuerung. Das ist aber eigentlich nicht richtig. Ich hatte vorher so diese Vorstellung, dass der Staat so eine Art möglichst wenig spürbares Dienstleistungsunternehmen sein sollte. So ähnlich wie man ja von seinem Mobilfunkprovider auch gerne so wenig wie möglich hören möchte. Das soll funktionieren und sonst nichts. Das ist beim Staat aber ein bisschen anders. Wenn man dem nicht auf die Finger schaut, dann macht er komische Dinge. Und überhaupt ist diese Vorstellung von hier Bürger, da Staat ja in der Schweiz auch eigentlich nicht so verbreitet wie hier. Also da ist das tatsächlich nicht nur ein Gerücht, sondern wenn man mit den Leuten redet, hatte ich schon das Gefühl, die sehen das tatsächlich nicht so, dass es diese scharfe Trennung gibt, sondern da ist der Bürger viel mehr selbst der Staat als hier.
Okay.
Und insofern ist es halt auch richtig, dass über diese Steuerdinge, also dass es wehtut, wenn der Staat einem dieses Geld, das man schon mal hatte, jetzt wieder wegnimmt, um damit was zu machen, was man dann aber schon auch, worüber man dann auch nachdenken muss, ob man das jetzt gut findet, Buswartehäuschen, Kindergarten oder Kampfflugzeug.
Ist das denn in der Schweiz so, dass das, was mit unseren Steuergeldern passiert, transparenter ist als hierzulande? Oder mehr debattiert wird?
Also transparent, so im Sinne von, dass es stärker offengelegt wird, darüber weiß ich gar nichts. Da weiß ich weder, wie das hier ist, noch wie es da ist. Aber man muss sich zwangsläufig stärker damit auseinandersetzen, weil man ja ständig über jeden Scheiß abstimmen muss. Es ist ja praktisch jedes Wochenende irgendeine Abstimmung.
Und ich habe jetzt gerade überlegt, über das, was du gerade gesagt hast, dass du immer dachtest, der Staat muss wie so ein Dienstleister eigentlich so still leise im Hintergrund funktionieren und so. Ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass ganz viele Leute dieser Meinung sind, dass Staat oder Regierung oder wie auch immer mehr als Dienstleistung empfunden wird, die zu funktionieren hat, und zwar so, wie mein Leben das verlangt.
Aber das ist halt riskant, weil Systeme generell, egal wie klein oder groß sie sind, immer so eine Eigendynamik annehmen und dann machen, was sie wollen. Und man muss ihnen schon sehr genau auf die Finger schauen, um das wenigstens so ein bisschen in Grenzen zu halten. Also verhindern kannst du es sowieso nicht. Mhm. Aber in dem Moment, wo du wegguckst, wird es halt noch ein bisschen schlimmer.
Du schreibst sehr viel. Du schreibst Bücher, du schreibst Texte für ganz viele verschiedene Medien und du programmierst aber auch. Gibt es Parallelen zwischen dem Schreiben von Code und dem Schreiben von anderen Texten?
Also das Schreiben von anderen Texten finde ich sehr viel anstrengender. Da habe ich das Gefühl, das ist wie Steine klopfen. Und ich muss jeden Halbsatz mühsam irgendwie hervorwürgen. Insbesondere dann, wenn es Auftragstexte sind, komischerweise. Aber das kennst du ja wahrscheinlich selber auch, ist das Schreiben von Blogtexten komplett schmerzlos und funktioniert quasi von allein. Aber natürlich, sobald man hauptberuflicher Blogger wird und dafür bezahlt wird, das zu tun, und in der Situation war ich auch schon, also jetzt nicht hauptberuflich, aber wo es eigentlich meine Hauptaufgabe war, wird es dann wieder total schwer, diese Blogbeiträge hervorzubringen. Also es gibt da keinen einfachen Ausweg. Während Code schreibe ich, kann ich ohne Ermüdung 16 Stunden am Stück schreiben und mir immer denken, ach, jetzt ändere ich noch schnell das eine.
Was ja immer bedeutet, länger, dass man dann 30.000 andere Sachen
genau,
auch
genau. Und ich habe mich immer gefragt, warum das so ist, bis ich dann mal neben jemandem in einem Taxi gesessen habe, der sagte, das liegt daran, dass ich eine kompetente Autorin und inkompetente Programmiererin bin. Das deckt sich auch mit dem, was ich selbst sagen würde. Das ist ja keine Beleidigung in dem Sinne. Die Sachen, die man gut kann, die sind einfach dann auch schwerer, weil man genau weiß, wie es aussehen müsste, wenn man es richtig macht. Man ganz andere Ansprüche an sich hat, während irgendwas schlecht zu können ja ganz einfach ist. Das ist wirklich Erholung.
Okay. Mir geht es tatsächlich, wobei das mit den Auftragstexten, das geht mir ganz genauso und wahrscheinlich ganz vielen Leuten. Also wenn ich was für mein eigenes Blog schreibe, dann denke ich schon auch drüber nach und möchte, dass das gut ist und dass es auch gut verfasst ist und so weiter und dass mein Punkt rüberkommt. Aber tatsächlich, ja, wenn man das für Dritte macht als Auftrag und dafür, es hat gar nichts mit dem Geld zu tun, was man dafür bekommt, sondern aber man denkt dann doch nochmal ganz anders darüber nach oder sieht sich plötzlich in so einer, auf einer anderen Plattform, auf einer anderen Bühne, wie auch immer.
Ein bisschen hat es auch damit zu tun, nicht ausschließlich, aber zum Teil, wenn ich so Texte schreiben muss, die dann irgendwann auf einem bestimmten Stand eingefroren werden, wo ich weiß, da kann ich jetzt nichts mehr ändern, weil es gedruckt wird oder weil es zwar online erscheint, aber irgendwo, wo ich keinen Einfluss mehr drauf habe, während ich bei den eigenen Blogbeiträgen, die schalte ich oft in einem sehr rohen Zustand frei und mache dann im Laufe der nächsten 24 Stunden noch ganz viele Änderungen und im Laufe der nächsten Woche noch ein paar Änderungen und 3 Monate später da finde ich dann immer noch irgendein überflüssiges Adjektiv, das raus kann.
Gehst du echt nach so langer Zeit nochmal an Blogtext ran? Echt?
Ja. Ständig. Also ich lese einfach ständig aus purer Begeisterung das Techniktagebuch durch und dabei finde ich immer wieder Dinge und dann ändere ich die.
Ist das ein Traumberuf von dir gewesen, Autorin zu sein?
Nee, überhaupt nicht.
Sondern was hättest du
gerade wieder? Ich habe gerade wieder dran zurückgedacht. Eine meiner ersten Veröffentlichungen auf Papier. Wobei damals war ja eigentlich alles auf Papier, es war in den 90ern. Aber ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Es war irgendwas in einem Sammelband und ich hatte mich wie meistens geweigert, so eine Selbstbeschreibung abzuliefern, die dann hinten im Buch drinstehen muss. Und jemand anders, nämlich Carola Rönneburg von der Taz, hat die dann für mich geschrieben und da stand, Passig findet Schreiben eitel und gibt vor, Besseres zu tun zu haben.
Gibt es denn einen Berufswunsch, den du hattest als Teenager oder so, wo du gesagt hast, ach, das wäre auch toll gewesen?
Ja, vielleicht? Ich hätte genau das werden wollen, was ich jetzt bin. Ich wusste nur noch nicht, dass es das irgendwann geben würde.
Okay, und das wäre?
Ich war damals in der Berufsberatung beim Arbeitsamt und habe gesagt, ich interessiere mich so ein bisschen für dieses und ein bisschen für jenes, möchte aber auch gerne was machen, was ungefähr so ist wie das. Und dann hat mich der Berufsberater angeguckt und hat gesagt, diesen Beruf gibt. Achso, und ich hatte noch dazu gesagt, und nicht Lehramt. Ich will auf keinen Fall Lehrerin werden. Okay. Dann guckte mich dann so an und sagte, machen Sie doch Lehramt. Weil man da halt 2 Fächer haben kann, also keine Ahnung, irgendein naturwissenschaftliches und ein geisteswissenschaftliches vielleicht. Und da dachte er, da sind dann doch irgendwie viele Themen abgedeckt.
Aber das bedeutet, dass diese Arbeitswelt, die viele von uns oder einige von uns kennen, dass man halt eigentlich ja mehrere Beruf. Ich habe ja auch mal das Problem, wenn mich jemand so einen Fragebogen ausfüllen soll, da steht Beruf. Dann weiß ich auch immer. Irgendwann habe ich dann angefangen, da einfach Autor reinzuschreiben.
Ja, war bei mir genauso, weil das so einfach ist.
Genau.
Ganz früher habe ich mal Medienlogistikerin geschrieben, weil ich das Wort toll fand. Dann habe ich aber irgendwann rausgefunden, das ist ein Beruf, den es gibt und der ist total langweilig.
Oh, was ist denn das?
Weiß ich schon wieder nicht mehr, aber ich war enttäuscht, als ich es dann rausgefunden habe.
Okay, Medienarchitektin vielleicht auch?
Nee, das klingt wieder wie so ein Wichtigtu-Beruf.
Okay. Ja, klang der andere jetzt auch ein bisschen, wenn wir ehrlich sind. Ja. Ich glaube, jede Berufsbezeichnung, die so mehr als zwei verschiedene Begriffe drin hat, klingt so ein bisschen nach Wichtigtuerei. Aber egal.
Ich habe gerade für die Republika einen Beitrag vorgeschlagen, der abgelehnt wurde, Herr Häusler.
Ach echt?
Über genau solche zweiteiligen Begriffe, weil ich das eigentlich gut und richtig finde bei Studiengängen oder Veranstaltungen, weil diese zwei Teile natürlich bedeuten, dass sie unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und eben nicht nur eine. Also Software Engineering ist halt was tendenziell genau eine Zielgruppe anspricht, während sowas wie Interaction Design halt schon mal anderthalb erwischt. Mhm. Generell ist es...
Aber ich glaube, ansonsten hattest du nicht noch eine andere Einreichung?
Ja, ja. Ja. Noch ganz viele.
Siehst du? Jetzt muss man das kurz erklären. Die Republika ist von mir mitgegründet worden und es gibt den sogenannten Call for Papers, wo jede was einreichen kann, was er oder sie gerne vortragen möchte auf der Republika, was eine Konferenz ist. Ich weiß gar nicht, wie viel man jetzt erklären muss. Und offensichtlich wurde einer deiner Beiträge, ich mach das ja nicht.
Ist schon klar.
Ein Riesenteam ich weiß, dass, von Menschen, die
ja,
die
ja,
900
ich weiß schon, dass
Beiträge.
Du das noch machst. Echt nur 900? Ich dachte, er kriegt mehr.
Ja, nee. Okay. Aber 900 ist schon auch krass. Also ich gucke tatsächlich doch selber durch und gucke, wo ich so hängen bleibe und wo ich sage, das klingt ja doof, das sollte ich unbedingt nehmen oder so. Aber das Spannende ist ja allein schon, dass die Titel von einem Vortragsvorschlag sind irre wichtig. Also Titel sind einfach wichtig.
Ja, ich habe an der Uni allerdings immer die Erfahrung gemacht, wenn ich irgendwo wegen des Titels reingegangen bin, dann war das zuverlässig sterbensöde und die Sachen mit den öden Titeln waren die interessanten Veranstaltungen.
Okay. Ja. Ja, deswegen gucken wir ja dann doch nochmal in die Beschreibung auch rein. Also wir entscheiden nicht nur nach Titeln. Aber wo warst du? Jetzt weiß ich nicht
mehr. Was ich jedenfalls erstaunlich finde, also jetzt umgekehrt, ich habe zwar erwartet, dass es mehr als 900 sind, aber das muss man vielleicht auch dazu sagen, es gibt ja kein Geld für diese Vorträge.
Ja,
man macht sich da viel Mühe und bereitet das vor und dann und es gibt offenbar 900 Leute oder vielleicht auch ein paar, die mehr als einen Beitrag eingereicht haben, aber jedenfalls doch einige hundert, die das umsonst machen wollen. Und ich finde das eigentlich, ich bin da mal hin und her gerissen. Einerseits finde ich ja schon auch, dass Veranstalter von Konferenzen und Tagungen da den Referenten Geld bezahlen sollen. Aber andererseits von der Nutzerseite her habe ich immer die besten Erfahrungen gemacht mit Veranstaltungen, wo die Referenten eben kein Geld kriegen, weil dann reden sie über Dinge, für die sie sich wirklich interessieren.
Hm. Ich finde auch, dass eigentlich jeder Honorare bekommen sollte, ist bei 450, glaube ich, Speakern dann einfach, also de facto unmöglich, weil ansonsten könnte man das nicht mehr finanzieren. Aber grundsätzlich stimme ich dir zu. Ich finde auch so dieses sich selbst ausbeuten oder...
Ach nein, ich wollte jetzt wirklich überhaupt nicht die Republika kritisieren. Also wie gesagt, von der Nutzerseite... Nein, von der Nutzerseite her finde ich das, würde ich überhaupt nur noch zu Veranstaltungen gehen, wo die Referenten kein Geld kriegen. Aber andererseits kann man daraus ja jetzt kein allgemeines Gesetz machen und sagen, Referenten sollten kein Geld für ihre Vorträge kriegen. Das geht ja auch wieder nicht.
Nee, und wenn man es versucht durchzuziehen, bedeutet das andererseits auch, dass man bestimmte Sprecherinnen und Sprecher einfach niemals bekommen wird. Also es ist teilweise absurd, wie unfassbar viel Geld Menschen dafür wollen, dass sie vor anderen Menschen reden. Ich kann verstehen, dass jemand dafür einige tausend Euro haben möchte, wenn er bekannt ist oder so. Das ist dann natürlich auch so eine Superstar-Ebene. Aber so in manchen Regionen wird es schon krass. Also es gibt einfach Leute, die verlangen sechsstellige Summen, um
echt? Sechsstellige? Ich war letzten Sommer oder letztes Jahr irgendwann auf einer Veranstaltung, wo Kevin Kelly war und der kriegte, glaube ich, sowas wie 30.000.
Ist auch schon ordentlich.
Ist ordentlich. Ich dachte dann auch hinterher, okay, es war wirklich ein, also ich habe das so ein bisschen durchgerechnet, wie viel mehr er gekriegt hat als ich und was er alles wie viel besser konnte als ich. Und dann dachte ich so, ja, aber die Ideen, die waren jetzt so originell irgendwie nicht, das hätte ich auch alles sagen können. Und im selben Moment, wo ich es dachte, wurde mir klar, nur deshalb, weil ich das alles bei Kevin Kelly eben vorher gelesen hatte, das hatte ich alles von ihm, drum kam es mir naheliegend vor.
Okay. Naja,
insofern ist es schon redlich verdientes Geld.
Ich glaube auch, es geht gar nicht so sehr darum, was der oder diejenige da sagt, sondern es geht einfach um den blöden Begriff Marktwert. Also wie viele Leute wollen, dass der Mann oder die Frau irgendwo redet und je mehr es sind, desto teurer wird es halt. Das ist irgendwie dieses Ganz klassische, blöde, kapitalistische System, was da zieht. Mehr nicht, glaube ich. Ich erwähne es trotzdem der Vollständigkeit halber, dass wir Ritalin gehört haben von den Dancing Pigeons, aber nicht über Ritalin reden werden. Ja. Weil du das schon ganz oft gemacht hast.
Ja,
das
kann man dann genau, also, nachholen.
Man kann sowieso ganz viel von dir hören, also über Radiobeiträge und so, die man noch online findet. Man kann ganz viel über dich lesen. Und da ist auch viel eher Privates bei. Ich glaube, du hast auch mit jemandem zusammen vor über 10 Jahren auch ein Buch über Sadomasochismus geschrieben, richtig?
Ja, mit Ira Strübel, das war Ende der 90er.
Ende der 90er, ich dachte 2000 oder so, aber gut, haut ja ungefähr hin. Bist du jemand, der sich zu dieser Post-Privacy-Bagage zählt?
Ja, ich fürchte schon.
Wieso fürchtest du das? Also ist ja eine Haltung, die man haben kann durch die gar nicht mehr so neuen Medien. Also zu sagen, ich gebe viel von mir preis, ja, weil ich nicht daran glaube, dass es sinnvoll ist.
Ja, aber es ist keine Haltung, die ich so aus Begeisterung vertrete, sondern nur, weil ich das Gefühl habe, dass sie noch die brauchbarste ist unter den derzeit möglichen.
Okay.
Und das ist natürlich schon auch so, dass ich davon profitiere, dass ich zum Beispiel nicht festangestellt bin und ich bin auch nicht Pfarrer auf dem Dorf oder sonst irgendwas, wo es dann einfach schwierig wird. Ich bin in der privilegierten Position, dass es praktisch nichts gibt. Also wenn ich jetzt nicht gerade den Thilo Jung-Fehler mache und zum Frauentag frauenfeindliche Bilder poste oder sowas, dann wird niemand kritisieren, was ich da so ins Netz hineinschreibe. Oder höchstens, weil es doof ist, aber jetzt nicht. Es ist gefährdet dann nicht meine Beziehungen zur Nachbarschaft oder meine Festanstellung oder irgend sowas. Und da redet sich dann natürlich auch leicht post-privacy-artig daher. Andererseits glaube ich, irgendjemand muss ja auch ausloten, was man eigentlich machen kann, ohne dass was Schlimmes passiert. Also ich habe, das hört sich jetzt schon fast wieder ein bisschen komisch und unschuldig an, aber als BDSM Berlin, was so eine Anlaufstelle war, immer noch ist, aber gegründet eben in den 90ern, als das gegründet wurde, da hatte ich dann die nächsten 10 Jahre meine Telefonnummer, meine private Handynummer in so verschiedenen Kleinanzeigen und SM-Büchern und sowas drinstehen, da konnte man anrufen und sich die Sache erklären lassen. Das war ganz harmlos, da kamen selten mal Anrufe von Leuten, die so ein bisschen irregeleitet waren und dachten, das ist jetzt ein Domina-Studio und sie können einen Termin vereinbaren, aber eigentlich gab es keine komischen Anrufe. Das hat viele überrascht, da bin ich öfter gefragt worden. Also die Leute fanden das damals noch irgendwie ganz merkwürdig, riskant, in so einem Zusammenhang seine Telefonnummer zu veröffentlichen. Wie gesagt, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, da denkt sich jetzt, glaube ich, niemand mehr viel dabei. Aber in den 90ern war das anders. Und da dachte ich dann, man muss halt an solchen Stellen, wo man vermutet, dass das schreckliche Folgen für die Privatsphäre haben wird, erstmal ausprobieren. Passiert da jetzt überhaupt was Schlimmes?
Naja, passiert nicht sowieso immer nur was Schlimmes, weil der eine unter 100.000 fehlgeleitet ist. Also ist es nicht so, dass die, natürlich interessieren sich wahrscheinlich, ja, der Großteil der 100.000 dann, wenn du deine Telefonnummer veröffentlicht, sind okay, aber es ist ja dann die eine Person, die das Ganze unangenehm machen kann. Es ist ja wie eine Kneipe, in die du reinkommst, wo eigentlich bisher gute Stimmung war und es reicht ja bei 50 Gästen ein neuer Gast, der irgendwie Stress macht oder Streit sucht,
ja, klar,
um die Stimmung kippen
zu lassen. Klar, kann man nicht ausschließen, aber meistens geht halt doch auch in Kneipen alles gut.
Ja, meistens ja. Doch, stimmt.
Und da finde ich dann oft das umgekehrte Prinzip, also jetzt lieber erst gar keine Kneipe eröffnen, weil da könnte ja dann jeder reinkommen und sich schlecht benehmen, dann noch den größeren Fehler.
Ich habe ja sehr lange gehofft, dass eine größere Offenheit von einzelnen Menschen dazu führen würde, dass man Toleranz und Empathie eigentlich fördert. Also ich habe ganz lange gedacht, wenn wir feststellen, wie viele Fehler in Anführungszeichen Menschen haben und wie viel Meisen und Macken und Interessen, die wir ihnen nicht zugedacht, wie auch immer hätten, desto mehr entwickeln wir ein Verständnis dafür, dass das einzelne Individuen doch sehr komplex sein können und das nicht so einfach ist, wie es oftmals scheint, wenn man auf Twitter einen Satz liest oder so. Aber ich muss zugeben, dass ich nicht den Eindruck habe, dass das passiert ist.
Ich bin da eigentlich immer noch optimistisch. Ich glaube, dass das passiert und dass es aber sehr langsam passiert. Mhm. Und ich glaube, dass zum Beispiel Facebook da eine wesentliche Rolle spielt, weil man da zum ersten Mal sieht, wie reden die eigenen Freunde und Bekannten eigentlich, wenn sie nicht direkt mit dir reden, wo sie sich ja dann doch immer irgendwie auf dich einstellen, auf deine, also wenn sie jetzt schon wissen, dass du politisch ganz anderer Meinung bist, dann werden sie jetzt nicht gerade ein streitsüchtiges Gespräch mit dir über Politik anfangen. Bei Facebook siehst du aber, dass sie zum Teil ganz komische Meinungen über Politik und das Religion stimmt. und Ernährungsgewohnheiten und Pädophilie und alles Mögliche haben. Und ich glaube, dass das hilft. Das hilft nur halt nicht von heute auf morgen. Ich meine, Facebook gibt es jetzt in Deutschland einfach realistisch erst seit 5 bis 7 Jahren. Und es ist immer noch für viele Neuland. Da muss man halt erstmal ein bisschen abwarten. Aber also bei mir hat das schon dazu geführt zum Beispiel, dass ich wesentlich toleranter als früher, oder toleranter ist das falsche Wort, das klingt so ein bisschen nach so einem mitleidigen Gewähren lassen, aber mit mehr Interesse als früher zum Beispiel über Feminismus nachdenke, was für mich in Prä-Facebook-Zeiten wirklich einfach nur so ein Quatschthema war, das ausschließlich von seltsamen Leuten vertreten wird. So stellte sich das in meiner Welt halt dar.
Okay.
Und erst über Twitter und Facebook habe ich gemerkt, dass es sehr wohl auch am Rande meines Bekanntenkreises Menschen gibt, die da intelligente und wissenswerte Dinge drüber zu sagen haben. Und dann wurde ich da auch wesentlich entspannter, was das angeht.
Du gehörst aber nicht zu den Leuten, die sich, was die ganzen Gender- und Feminismus-Themen im Netz, die ja, also zumindest in meiner Timeline, wirklich dauerpräsent sind, was auch gut ist, die sich da groß einklinken.
Sagen wir so, für mich ist es schon ein großer Fortschritt, dass ich mich da jetzt nicht mehr einklinke, um Hohn und Spott drüber auszugießen.
Okay. Bei den ganzen, du gehörst, glaube ich, auch zu den Leuten, die gerne neue Services im Netz ausprobieren und testen und sich das angucken. Was bleibt hängen als Tools, die du tatsächlich täglich benutzt? Also Facebook, hast du schon erwähnt.
Twitter, jetzt in letzter Zeit wieder mehr. Das ist immer so ein Hin und Her. Also eine Was? Weile, 2011 habe ich eine Weile Google Plus und Twitter genutzt. Mhm. Zwei so soziale Netzwerke gehen gerade noch, drei sind einfach zu viel. Also Nee, Quatsch, das war, dann wurde Facebook stärker, dann habe ich aufgehört, eigentlich Twitter zu nutzen. Jetzt sind es wieder Facebook und in letzter Zeit wieder verstärkt Twitter, weil mein Facebook immer schlechter wird. Also so richtig super war es ja nie, aber in letzter Zeit ist es, also meines jedenfalls, fast nur noch voll mit irgendwelchen doofen Listicles. Wahrscheinlich habe ich irgendwann in einem schwachen Moment doch auf die 10 süßesten Katzenbilder geklickt und wenn man das zweimal macht, dann ist ja gleich der ganze Facebook-Stream voll mit so einem Scheiß. Und das ist halt bei Twitter anders, darum bin ich da jetzt wieder mehr in letzter Zeit.
Oder ist es so, dass die Artikel einfach alle inzwischen so heißen? Die 10 wichtigsten Dinge, die Sie über die Apple Watch wissen müssen, oder was auch immer.
Ja, ich habe das gerade erklärt bekommen von einem Freund, der eigentlich was ganz anderes macht, was überhaupt nichts mit die Besten so und so zu tun hat, aber diesen Titel drüber geschrieben hat, weil er sagte, da hat er dann halt einfach Leser und wenn er das drüber schreibt, wovon es eigentlich handelt, hat er keine. Naja, aber Google entwickelt sich ja hoffentlich auch weiter und wird irgendwann wieder alles, wo die 10 Besten drüber steht, zum Spam stecken. Apropos Spam, das ist ein spannendes Thema. Ich hätte das nicht gemerkt, wenn es nicht das Techniktagebuch und den angegliederten Chat gäbe, aber ich habe jetzt nur noch halb so viele Spam-Mails pro Monat wie letzten Sommer. Und wenn das in dem Tempo so weitergeht, habe ich nächstes Jahr überhaupt keinen Spam mehr.
Was du worauf zurückfühlst?
Ich nutze Gmail und da hast du ja so einen Spam-Folder und der wird nach 30 Tagen automatisch geleert und ich sehe immer, wie viele Mails da drin sind. Mhm. Und ich meine, ich habe da auch schon mal über 3000 drin gesehen, aber das war Prä-Technik-Tagebuch. Und ich bin mir sicher, weil darüber habe ich eben im Chat was gesagt, dass es letzten Sommer 2000 im Monat waren. Und im Herbst waren es dann noch 1500 und jetzt bin ich zum ersten Mal bei 1000 und wenn es also so nächste, übernächste Woche werde ich zum ersten Mal wahrscheinlich seit den 90er Jahren dreistellige Spam-Zahlen pro Monat haben.
Was du auf die besser gewonnenen Algorithmen...
Muss. Also ich habe es ein bisschen gegoogelt und nicht so richtig was drüber gefunden. Irgendwas. Also es ist sicher nicht der Spam-Ausfilter-Algorithmus, weil der filtert die Sachen ja einfach nur in diesen Ordner rein, der löscht die ja nicht, sondern es muss irgendwie an der Quelle ein Hahn zugedreht worden sein oder zwei.
Ich habe so am Rande nur davon gelesen, dass es doch schon größere Fälle gab von Verurteilungen auch von Menschen, die Spam in die Welt gesetzt haben.
Ja, das gibt es ja jetzt schon länger, oder? Ohne dass es dadurch besonders abgenommen hätte.
Ja, aber vielleicht zieht das jetzt doch. Vielleicht sitzen die jetzt alle im Knast. Alle Spammer dieser Welt sind inhaftiert und deswegen haben wir weniger Spam. Verschlüsselst du deine Mails?
Nee, das habe ich mal ganz kurz gemacht in den 90ern in der Mail-Kommunikation mit einem Freund, eigentlich nur um auszuprobieren, wie es ist. Und ich wusste aber zum Glück damals schon, dass ich bald vergessen würde, wie das gegangen ist und natürlich auch mein super sicheres Verschlüsselungspasswort vergessen würde und habe deshalb die Mails, die ich von ihm bekommen habe, in entschlüsselter Form nochmal anderswo auf meiner Platte gespeichert, was so ein bisschen das ganze System wieder aushebelt. Das stimmt, aber dadurch ja. Habe ich die natürlich heute noch, sonst wäre es aussichtslos.
Gibt es irgendwelche anderen Konsequenzen, die du so in der Post-Snowden-Ära für dich gezogen hast?
Also einerseits habe ich, glaube ich, vorher schon lange bevor das so klar war, eigentlich versucht, keine Dinge, die nicht öffentlich werden dürfen, irgendwo im Internet zu äußern. Das hatte allerdings mehr damit zu tun, dass ich in verschiedenen Chats öfter mal leichtfertig Sachen ins falsche Fenster geschrieben habe, Böses über andere Menschen oder so. Und da habe ich dann einfach beschlossen, das gar nicht mehr zu machen, das nirgendwo hinzuschreiben. Das gelingt mir auch meistens ganz gut. Aber so einfach ist es, ganz so einfach ist es natürlich auch wieder nicht. Es gibt immer trotzdem Dinge, das hat jetzt weniger mit irgendwelchen Geheimdiensten zu tun, sondern einfach nur mit der Frage, wo die Öffentlichkeit anfängt. Und natürlich gibt es immer irgendwas, wo auch ich nicht so gerne möchte, dass es öffentlich wird. Keine dramatischen Dinge jetzt, aber wenn ich zum Beispiel mit meinem Co-Autor drüber rede, was die offensichtlichen Schwächen des Buchs sind, an dem wir gerade schreiben, dann finde ich schon, dass Rezensenten das später selbst rausfinden sollen, wo diese Schwächen liegen. Da müssen sie nicht mich zitieren zu dem Thema.
Ja, es sind ja oftmals gar nicht mal jetzt irgendwelche wahnsinnig privaten oder persönlichen Dinge, um die es da geht, wenn man sagt, ich möchte einfach nicht alles in der Öffentlichkeit wissen, sondern manchmal sind es ganz banale Dinge, die man aus ganz anderen Gründen nicht in der Öffentlichkeit wissen möchte, was wahrscheinlich am Ende nur bedeutet, dass das Internet Öffentlichkeit ist.
Und ich merke, ich habe das eigentlich gemerkt, dass eine Mal, als ich, es passiert nicht oft, aber ich hatte mal mein Handy vergessen und war mit einem Freund spazieren und habe dann was gesagt, was tatsächlich rechtlich problematisch war, weil es einen anderen Menschen betraf, der gegen ein Gesetz verstoßen hatte. Und dann dachte ich mir so, wie ich das offenbar immer tue, und wenn man jetzt doch von seinem eigenen Handy einfach immer abgehört wird, und dann fiel mir ein, ich habe es ja gar nicht dabei. Und nur dadurch, dass dieser zweite Gedanke folgte, wurde mir überhaupt erst klar, dass ich diesen ersten Gedanken an solchen Stellen immer habe. Das war bis dahin einfach so unterschwellig passiert. Und das... oder ich habe mit meinen Eltern vor einer Weile drüber geredet, die eben auch wissen wollten, wie das jetzt so ist, jetzt wo ja auch in ihrem Haushalt zum Beispiel ein iPad lebt und so. Und das ist schon nicht schön, dass ich ihnen dann eben nicht solche Dinge sagen kann wie nein, macht euch keine Sorgen, es ist alles sicher.
Ihr müsst einfach nur...
Sondern ich kann ihnen nur so sagen, es ist wahrscheinlich so.
Ja, und ich glaube, wir sind ja auch alle damit überfordert zu wissen, das jetzt schon einzuschätzen und die nächsten... 1 bis 2 Jahrzehnte nur einschätzen zu können, was das A bedeutet, was es für einen Einfluss auf die Gesellschaft, auf uns hat und wie man es lösen kann.
Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen in dem Moment, weil ich eben meinen Eltern sowas sagen musste, was ja sinngemäß ist, wie wir leben in der DDR, ihr werdet abgehört, ich kann das nicht beschönigen, es ist so. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich bin da irgendwie dran schuld, dass es meine Digitalisierung, die ich jetzt die ganzen Jahrzehnte über immer gepriesen und in den Haushalt meiner Eltern getragen habe. Und ich habe mich da mitverantwortlich gefühlt.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Gedanke, den viele Leute hatten und haben, jetzt auch noch haben, die diese Digitalisierung und so in irgendwie so einem kleinen Schritt selber mit vorangetrieben haben und selber gesagt haben, nein, das ist super und es wird alles, jetzt wird alles besser, weil wir haben ja vorhin selber drüber geredet, diese Hoffnung, wenn mehr Offenheit besteht, dass es dann auch für mehr Sympathie, Empathie und Verständnis untereinander sorgt und so. Und jetzt der Scheiß.
Ja, wobei diese Hoffnung sich natürlich schon auf eine Art, also an vielen Stellen bewahrheitet hat. Eben. An vielen Stellen sieht man auch schon wieder gar nicht mehr, dass es so ist. Also zum Beispiel, dass sowas wie BDSM normal geworden ist. Das ist, da bin ich mir sicher, ausschließlich durch das Internet passiert, weil in allen anderen Medien und Weiterbildungseinrichtungen oder sowas ist einfach zu diesem Thema nie irgendwas Vernünftiges passiert. Das ist nur dadurch zustande gekommen, dass man im Netz plötzlich sehen konnte, da interessieren sich ja ganz viele Leute dafür und das sind eben nicht alles irgendwelche Lustmörder und Sittensträuchchen. Mhm. Na gut, dann wird es schon in Ordnung sein.
Ich glaube, da gibt es ganz viele Themen, die so, wo man einfach festgestellt hat, also das ist ja auch das Tolle am Netz, dass man Gleichgesinnte finden kann auf der ganzen Welt und plötzlich feststellt, man ist da gar nicht mit seinen Gedanken, mit seinen Vorlieben, wie auch immer, alleine, sondern plötzlich ist das dann...
Ja, aber das gilt natürlich auch für die Pegida-Leute.
Das gilt auch für die, ja.
Das ist, glaube ich, überhaupt so ein Ding, so ein Punkt, dass... Also gut, da weiß ich jetzt zu wenig über tatsächliche irgendwo erhobene harte Zahlen, aber mein Verdacht wäre erstmal, dass das nicht so ist, dass die Doofen plötzlich irgendwie zahlenmäßig zugenommen haben, sondern dass das einfach dasselbe Phänomen ist. Da wird plötzlich, die finden plötzlich zusammen, stellen fest, sie sind nicht allein und werden auch nach außen in dieser Größe plötzlich sichtbar. Also das, wovon man selbst profitiert, wenn es um den eigenen Minderheitenstatus geht, von dem profitieren natürlich auch Minderheiten, die einem selbst jetzt nicht so sympathisch sind.
Tatsächlich wäre die spannendere Forschung dann vielleicht um die Dinge, die sich im Internet nicht so doll äußern. Dann würde man nämlich rausfinden, was wirklich unwichtig ist im Leben.
Die Kurve habe ich jetzt nicht mitgemacht. Was?
Naja, ich meine, wenn alles irgendwie ein Forum findet im Netz und wenn sich überall Leute zusammentun können, sind doch da, wo sich am wenigsten Leute zusammentun, kann man doch dann ganz klar ablesen, dass das wirklich total uninteressant ist und dass wir uns das sparen können, darüber nachzudenken.
Wo würdest du da eine Grenze ziehen? Wie wenig müssen es sein? Null?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe das jetzt einfach mal so in den Raum geworfen und denke gerade parallel darüber nach, ob das sehr großer Unsinn war, den ich da erzählt habe. Weil das Problem ja ist, dass es im Internet für alles ein Forum gibt, in dem sich auch genug Leute finden.
Also es gibt im Zusammenhang mit sexuellen Vorlieben, Ugol's Law, das sagt, es gibt... Für jede sexuelle Vorliebe interessieren sich entweder null oder mehr als eine Person. Und das ist bei allen anderen Dingen, glaube ich, auch so. Aber ich wollte was anderes zu deiner These von eben sagen. Jetzt ist es weg, tut mir leid.
Wahrscheinlich wolltest du sagen, dass sie Unsinn ist. Und hättest vermutlich recht gehabt. Katrin, wir lassen euch da zu Hause jetzt, oder wo immer ihr gerade seid und diese Sendung hört, mit diesen Gedanken alleine. Was ist jetzt dein nächstes größeres Ding? Du musst dieses Buch irgendwann mal fertig machen, was sehr spannend klingt und worauf wir uns freuen. Also ich zumindest. Und was sonst noch? Noch eine tolle neue Sache ausgedacht?
Ja. Ach, aber wir sind doch jetzt schon am Ende der Sendung, oder?
Okay, dann lade ich dich neu ein, wenn es Neues gibt. Danke für deine Zeit. Tschüss.
Tschüss.